Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
One Battle After Another. Wer hat diesen Film gesehen? Okay, zwei. Nun gut. Dann muss ich ein paar Worte mehr dazu sagen. Ich nehme euch mal mit in diesen Film, versuche ein bisschen was über ihn zu sagen und dann will ich euch eine Nebenfigur dieses Filmes ein bisschen vorstellen. Also, letztes Jahr in die Kinos gekommen, Leonardo DiCaprio als zugedröhnter Altterrorist, könnte man sagen. Also, ja, das sind Terroristen, die sind aber auch irgendwie auch nette Terroristen, so kann man vielleicht sagen. Sie sind irgendwie nicht, sind auch irgendwie Sympathieträger dieses Films. Und dieser alte Terrorist kämpft um das Leben seiner Teenager-Tochter. Das Ganze ist ein sehr, sehr schneller Film, ein ruppiger Film. Also in diesem Film riecht es dauernd nach Schweiß und qualmenden Reifen, so kannst du dir das vorstellen. Es wird gerannt, es wird geschossen, es wird geflucht. Fast alle Figuren drehen auch ein bisschen hohl in dem Film. Alle haben so ganz leicht einen an der Waffel, ohne dass es albern wird, aber es ist ein Film, der ist irgendwo so zwischen Thriller und Komödie. Und dieser Bob, das ist Leonardo DiCaprio, spielt Bob und zwischen diesem Bob, die Beziehung zwischen diesem Bob und seiner Tochter Willa ist irgendwie auch sehr rührend. Also nicht reine Action, naja, müsst ihr selber schauen. Manche handeln ihn als Film des Jahrzehnts, deswegen habe ich ihn auch geschaut. Ja, ich finde ihn auf jeden Fall gut. Ich habe ihn auch schon zweimal gesehen. So, in diesem Film gibt es eine Nebenrolle. Zeig mal das Foto. Da seht ihr DiCaprio mit dieser irren Sonnenbrille. Und der rechts da, Sensei Sergio, der Karate-Lehrer der Tochter. Und dieser Mann strahlt in diesem wilden Chaos aus Verfolgung, Flucht, Schießereien und so irgendwie eine geradezu heitere Ruhe aus. Also der ist zwar nicht irgendwie lustig, aber der, wie wenn das Ganze ihn nicht so sehr berührt. So, ihr seht ihn jetzt in dem nächsten Foto während der Dreharbeiten, könnte man sagen. Also da sitzen sie im Auto und sind auf der Flucht, aber dieses Bild ist nicht aus dem Film. Denn eine Zeit lang sind er und Bob zusammen unterwegs, auf der Suche nach der Tochter und auf der Flucht vor der Armee, muss man sagen. Bob ist irgendwie in hellster Aufregung, total durch den Wind und Sensei bleibt ruhig, organisiert die Dinge, hat Zeit noch für eine Verbeugung vor seiner Yogamatte oder was das da ist, vor seiner Karatematte, macht ein Bier auf während der Fahrt, hat auch dafür gesorgt, dass sie bei der Fahrt Bier dabei haben und so. Er ist in diesem schnellen Film so eine Insel der Ruhe, für die Handlung, aber auch für den Zuschauer. Er sagt dann ständig, denk an Meereswellen, Ocean Waves, sagt er immer, wenn DiCaprio so durchdreht, Ocean Waves. Ein Satz von ihm lautet im Film, weißt du, was Freiheit ist? Fragt er ihn, weißt du, was Freiheit ist? Keine Angst wie Tom fucking Cruise. Keine Angst. Keine Angst ist für Sensei Freiheit. So, es geht heute um Selbstvertrauen. Wir sind in einer Reihe übers Vertrauen. Ihr habt vorhin ein bisschen reflektiert schon, was ihr eigentlich euch selbst so zutraut. Wie sieht das für euch persönlich aus mit dem Selbstvertrauen? Hollywood feiert das Selbstvertrauen ja schon seit Jahrzehnten. Also so nach dem Motto, glaub an dich und dann ist alles möglich. Das macht dieser Film so nicht. Aber und christliche Predigten tun sich mit dem Selbstvertrauen in der Regel eher so ein bisschen schwer. Also von sich selbst hält man wenig in dem christlichen Mindset, von Gott hält man viel. Allein findet man nur ganz schwer durchs Leben, deswegen wünscht man sich ja irgendwie Führung, möglichst bei jedem wichtigen Schritt. Und wenn was gelingt, so wurde uns beigebracht, dann alle Ehre Gott. So, also wie ist das mit dem Selbstvertrauen? Passt das überhaupt in das christliche Denken? Oder ist das eigentlich so ein bisschen Randthema? Wir betrachten heute ein Gleichnis Jesu, also eine seiner Geschichten, wie er sie oft erzählt hat. Und vielleicht schreibe ich mal noch unser Thema hier oben hin. Selbstvertrauen. Und dieses Gleichnis von Jesus gibt es in der Bibel in zwei Versionen. Und zwar Matthäus, ich glaube Matthäus nehmen wir nach links. Die Matthäus-Version, das ist übrigens die, die ihr wahrscheinlich kennt. Wenn ihr es überhaupt kennt, kennt ihr wahrscheinlich die. Denn ich musste selber, als ich die Lukas-Version gelesen habe, vorgestern musste ich selber denken, und ich bin jetzt seit 25 Jahren irgendwie Theologe. So geht die Geschichte? Habe ich noch nie gehört. Okay. Also, so ein bisschen schwierig ist oder besonders ist, die beiden Versionen von Matthäus und Lukas unterscheiden sich schon sehr. Und wenn man sie halt beide liest, fragt man sich dann, ja, aber welche hat denn jetzt Jesus erzählt? Wohl kaum beide, denn dafür sind sie wieder sozusagen textlich gleich. Also man merkt, die beiden hatten dieselbe Ding vorliegen. Also rein textlich ist das manchmal wörtlich gleich und dann wieder total auseinander. Was hat denn nun Jesus erzählt? Die Textforschung sagt ja weder diese Version noch diese, sondern es gab eine Geschichte, die hat Jesus erzählt, die liegt Markus und Matthäus und Lukas vor, und sie interpretieren sie und formen sie so ein bisschen um. Wie man merkt bei den beiden Versionen, wie sie die Geschichte verstehen, und sie formen sie so, dass sie in ihr Evangelium jeweils passt. So, ich erzähle die Geschichte jetzt mal so, wie ihre Grundform vielleicht, das ist natürlich nur eine Annäherung, ne, vermutlich von Jesus erzählt wurde. Und später streifen wir dann immer kurz, was Matthäus und was Lukas mit der Geschichte, wie sie sie verstanden haben und wie sie deshalb auch ein bisschen verändert haben. Also die Geschichte jetzt erstmal, wie sie Jesus vermutlich erzählt haben könnte. Mit dem Himmelreich verhält es sich so. Ein Mann, der ins Ausland verreisen musste, rief seine Knechte zu sich und übergab jedem ein Pfund Silberstücke. Er sagte zu ihnen, wirtschaftet damit, bis ich zurückkomme. Nach einiger Zeit kam der Herr der Knechte zurück und rechnete mit ihnen ab. Der erste kam und sagte, Herr, ich habe dein Geld verzehnfacht. Da sagte der Herr zu ihm, bravo, du bist ein guter Knecht. Du warst mit wenigem zuverlässig, darum will ich dich über vieles setzen. Da kam der zweite und sagte, Herr, ich habe dein Geld verfünffacht. Da sagte der Herr zu ihm, bravo, du bist ein guter Knecht. Du warst mit wenigem zuverlässig, darum will ich dich über vieles setzen. Dann kam der dritte Knecht und sagte, Herr, hier hast du dein Geld zurück, ich habe es in der Erde vergraben, denn ich hatte Angst vor dir, da du ein harter Mann bist, der erntet, wo er nicht gesät hat, und der sich nimmt, was er nicht angelegt hat. Und der Herr sagte zu ihm, du bist ein schlechter Knecht. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nichts gesät habe, und mir nehme, was ich nicht angelegt habe. Warum hast du dann mein Geld nicht auf die Bank gebracht? Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Dann sagte er, nehmt ihm das Geld ab und gebt es dem, der seines verzehnfacht hat. Denn jedem, der hat, dem wird gegeben. Wer aber nichts hat, dem wird auch das genommen, was er hat. So, diese Geschichte kennt ihr vielleicht unter dem Titel Das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. So, bei Matthäus nämlich heißt es, dass diese Knechte Talente bekommen. Und das war damals in der griechisch-römischen Welt eine Maßeinheit. So, nicht eine Begabung, sondern es war eine Maßeinheit. Und unter anderem auch für Silber. Ich glaube, bin nicht ganz sicher, ich glaube nicht nur für Silber, sondern überhaupt eine Maßeinheit. Wenn man das auf Silber anwendet, ist es auf jeden Fall extrem viel. Also es ist schwer zu sagen, welche Kaufkraft hatte ein Talent Silber damals. Aber man kann zumindest so viel sagen, wenn der Herr, dieser Mann da, Talente verteilt, dann war er A, sehr reich und verteilt B, möglicherweise alles. Also ohne, dass man es genau jetzt sagen kann, aber wir reden hier schon von Millionen, die der da weitergibt. So, also so vergleichbar, ja, also Talent. Das ist bei Matthäus so. Dazu kommt, bei Matthäus kriegen die gar nicht gleich viel. In der Geschichte eben war gleich viel, ne? Sondern bei Matthäus bekommt einer 5, der zweite 2 und der letzte 1. Also exorbitante Beträge. Dass wir heute von Talenten sprechen und damit dabei Begabung meinen, geht wohl tatsächlich auf diesen Begriff und die Verquickung mit dieser Geschichte zurück. So, und so hat man das Gleichnis auch oft verstanden. Hier geht's um Begabung. So, ehrlich gesagt, ich auch. So, Message der Geschichte wäre dann ungefähr, hier werden Begabungen verteilt und du bist aufgefordert, was draus zu machen. Vertrau deinem Talent, mach was draus. Selbstvertrauen. Wahrscheinlich ist das nicht ganz das, was die Geschichte oder was Jesus mit der Geschichte sagen wollte. Es ist auch nicht, wahrscheinlich auch nicht das, was Matthäus oder Lukas mit der Geschichte sagen wollten. Okay, Lukas. In seiner Version, und das ist nach Textforschung wahrscheinlich auch die Jesus-Version, also nicht die ganze, aber das, was ich jetzt sage, also in seiner Version kommt nicht Talente vor und wahrscheinlich auch in der Jesus-Version nicht. Da geht es um einen Betrag, den alle bekommen gleich viel. Und es ist, so wie Lukas das erzählt, ein Betrag, der deutlich realistischer ist. Und zwar ein halbes Kilo. Das habe ich ja vorher noch so vorgelesen. Ne? Das kriegen die da, so ein Geldsack oder was weiß ich, mit einem halben Kilo Silber. Und das ist nicht wenig Geld, aber das bleibt irgendwie auf einer halbwegs realistischen Ebene. Damit kannst du wirtschaften, aber es ist kein astronomisches Vermögen. Was wir jetzt machen im Verlauf der Predigt, ich schaue mir diese beiden Stories nochmal an, also nicht im Detail, sondern ich beleuchte kurz die Unterschiede zwischen beiden oder das, was eigen ist bei den beiden. Und dann stütze ich mich aber stark auf das, was beide Geschichten gemeinsam haben. Denn das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit das, was auch in der Jesus-Version drin war. So. Und denke, anhand dieser drei Punkte werden das dann sein, mit euch über Selbstvertrauen nach. Okay. Also erstmal noch, damit wir diesen beiden Texten gerecht werden und ihr so ein bisschen Gefühl bekommt für die Geschichten. Die Unterschiede. Wir fangen mit Matthäus an. Er erzählt, ehrlich gesagt, die bessere Geschichte. Also deswegen kennt man die auch. Die ist auch sprachlich irgendwie runder. Das merkt ihr gleich, wenn ich die Lukas-Geschichte so ein bisschen sage. Da verteilt der Mann, wie gesagt, viel Geld und zwar unterschiedlich viel. Also der eine kriegt 5 Talente, den machen wir jetzt mal groß, der nächste 2, glaube ich, und der letzte 1 Talent. Und da heißt es sogar, je nach Fähigkeiten. Also da muss man sagen, okay, also dem, der da zum Schluss schlecht dasteht, ja, dem wird doch von Anfang an weniger zugetraut. So. Das ist, macht die Geschichte schon, kriegt sie ein bisschen anderen Ton. Das hat er ja auch geahnt, ne? So, dann verdoppeln die 2 hier ihr Ding und er macht nichts daraus. Er vergräbt es. Das ist übrigens damals tatsächlich die sicherste Art gewesen, habe ich gelesen. Also nach dem Motto, wenn du es vergraben hast, dann kann man dir nicht Leichtsinn vorwerfen, dass du das halt rumliegen lassen. Das ist dann irgendwie, also dann, das ist keine Fahrlässigkeit mehr, wenn jetzt was passiert. So. Okay, also, dann kommt der Herr zurück, sie evaluieren die Gewinne. Das ist bei Lukas genauso, so wie ihr es eben in der Geschichte auch gehört habt. Bei Matthäus bekommt das Ganze aber eine bestimmte Interpretation. Nämlich die, es geht hier, wie mache ich das jetzt? Ich muss mir noch ein bisschen Platz lassen. Es geht hier um die Abrechnung am Ende der Welt. Es geht hier eigentlich um das sogenannte Gericht. In dieser Geschichte, um die Aufrechnung am Ende deines Lebens. Denn es geht um die Frage bei Matthäus, ob einer zur ewigen Party bei Gott eingeladen wird oder eben nicht. Denn es heißt nicht nur, wie ich eben gesagt habe, gut gemacht, über weniges treu gewesen, jetzt setze ich dich über viel, sondern auch immer noch der Zusatz, jetzt wirst du eingeladen, Moment, ich lese mal, du sollst beim Freudenfest deines Herrn dabei sein. So, bei den 2 da, ne? Und bei dem letzten da, da heißt es nicht nur, okay, nehmt ihm das weg und gebt ihm dem, der am meisten hat, sondern werft diesen nichtsnutzigen Diener hinaus in die Finsternis, dort gibt es nur Heulen und Zähneklappern. Das ist ja dann dumm gelaufen. So. Also es wäre diese. Das willst du ja nicht. Das ist ja ein bisschen mehr als okay, hat nicht geklappt. Ne? So. Das ist übrigens bei Lukas nicht so, diese Art Ausgang da. Wahrscheinlich auch bei Jesus nicht. Matthäus ordnet die Geschichte auch zwischen Texten an, die alle von dem Ende der Welt und dem Endgericht handeln. Da steckt er die Geschichte hin. Lukas hingegen steckt die Geschichte an einer anderen Stelle in sein Evangelium. Und die schauen wir jetzt noch kurz an. Da ist vorher der reiche Zachäus gewesen, die Geschichte kennt ihr vielleicht, ne? Der begegnet Jesus und dann wird er ganz großzügig, gibt sein Geld weg. Das gehört, passt schon mal so ein bisschen in diese Richtung, Geld, Beträge, reicher Mann. Und dann gibt es da ein paar Leute, die aufgrund dieses Ereignisses oder jedenfalls an dieser Stelle irgendwie vermuten, das Himmelreich, das von dem Jesus dauernd redet, das beginnt jetzt dann. Das beginnt jetzt bald. Bald. Und daraufhin fühlt sich bei Lukas Jesus genötigt, diese Geschichte zu erzählen. So, der Mann bei Lukas ist ein vornehmer Mann, so wird es da gesagt. Also ich sage jetzt mal irgendwie ein Adliger, dieser Herr da, ja. Ein Adliger, der verreist und zwar zu einem bestimmten Zweck. Hat andere ja nicht gemacht. Der will sich im Ausland zum König machen lassen und zwar über das Land, aus dem er kommt. Also er ist ein bisschen, musste ich zweimal lesen, um zu verstehen. Also der geht ins Ausland und dort krönt ihn jemand zum König über das Land, um dann zurückzukommen und hier als König zu herrschen. So, vorher gibt er seinen Dienern Geld und die kriegen alle gleich viel. Ne, habe ich ja eben schon gesagt, ein größerer Betrag, aber kein exorbitanter Betrag. So, und dann geht er los und jetzt wird die Geschichte so ein bisschen holprig, denn Lukas sagt so in einem Satz, dass Leute ihm folgen, um zu versuchen zu verhindern, dass der da im Ausland als König gekrönt wird. Klappt nicht, der kommt dann als König zurück. Aber da gab es Leute, die wollten das irgendwie torpedieren. So, dann kommt die Abrechnung, die ihr kennt. Allerdings ist die jetzt hier, der eine hat es verzehnfacht mal 10, der andere verfünffacht. Hier ist ja nur Verdopplung, ne? Also die machen auch noch unterschiedlich viel daraus. So. Und bei Lukas eben, da hat das nicht vergraben, sondern bei Lukas hat der das nur so ein Tuch eingewickelt und beiseite gelegt. Also man kann sagen, der hat noch nicht mal dafür gesorgt, dass das sicher ist irgendwie. Das ist wahrscheinlich nicht original Jesus. Man denkt eher an dieses Vergraben bei Jesus. Wo auch immer man das dran festmachen will, weiß ich nicht. So, zur Party wird niemand eingeladen. Also auch die beiden nicht, die es gut gemacht haben. Sondern die Knechte bekommen Regierungsverantwortung, die es gut gemacht haben. Ne? Also er sagt, super, verzehnfacht der König jetzt. Du bekommst, du wirst Bürgermeister sozusagen über 10 Städte. Ja? Und du über 5 Städte. Und er hier, ihm nimmt man das Geld weg und gibt es dem, der schon 10-fach hat. So. Weiter bestraft wird er aber nicht, dieser da. Es gibt ein paar Leute, die sagen, ey, ist doch ungerecht, jetzt nimmt es dem weg, gibt es dem, der am meisten hat und dann ist da so lapidar so ein bisschen, ja, so ist das eben. So ist das. Wer viel hat, dem wird noch mehr gegeben und wer nichts hat, dem wird das auch noch weggenommen. So, Ende der Geschichte. Ziemlich anders. So. Lukas hat einfach ein anderes Anliegen. Also nochmal kurz, da ist ein Mann, der weggeht, um als König gekrönt zu werden und dann als König zurückzukommen. Und einige Leute wollen das verhindern und die anderen warten darauf, dass der zurückkommt. Also da muss man nicht lange denken, dann merkt man, Lukas denkt an Jesus, der zum Himmel aufgefahren ist und gesagt hat, ich komme wieder. Und an die Kirche, die wartet, dass der als König der Welt zurückkommt. So. Und die Geschichte sagt sozusagen, so wie Lukas sie versteht, ja, und das dauert noch. Das ist nicht bald. Da ist jetzt eine Zeit, da ist der weg. Und es gibt Leute, die wollen das gar nicht, dass der König wird. Ne? Hier, die Welt will das so im Prinzip nicht. Aber das wird sich durchsetzen. Und bis dahin bist du verantwortlich mit dem, was du hast. Wir müssen das gleich noch beleuchten. Was ist das eigentlich? Zu wirtschaften, bis das Reich Gottes kommt. Nimm deine Verantwortung ernst. So. Das ist nicht ganz das Gleiche wie, setz es ein, sonst stehst du im Endgericht ganz blöd da. Das ist nicht ganz das Gleiche. So, jetzt sprechen wir über das, was den Geschichten gemeinsam ist, was vermutlich der Ton der Geschichte war, muss man vorsichtig sein, was vermutlich das ist, was Jesus erzählt hat. Und nochmal zur Erinnerung, wir reden über Selbstvertrauen. Ob die Geschichte auch über Selbstvertrauen redet, müssen wir jetzt gucken. Also, hast du Selbstvertrauen? Sabine hat vorhin sogar gefragt, liebst du dich? Das Erste, was sicher ist, Jesus erzählt auf jeden Fall eine Geschichte über einen Mann, der seinen Knechten Geld anvertraut. Wahrscheinlich viel Geld, aber nicht sagenhaft viel. Und was auch klar ist, mit diesem Geld, ohne dass es, doch in einer Version wird es gesagt, also mit diesem Geld verbindet sich Verantwortung. Ist ihnen fast schon klar, dass sie das nicht einfach kriegen, um jetzt irgendwie Party zu machen, sondern macht was damit. So. Also, ihr wird was anvertraut und damit verbindet sich eine Chance, eine Verantwortung, eine Möglichkeit. Also, ich würde mal sagen, dir ist, wir müssen noch klären, was das ist, anvertraut. Das ist auf jeden Fall eine Hauptaussage dieser Story. Du bist auf der Reise durch dieses Leben und du bist nicht blank. Erstmal kann man von dieser Geschichte her denken, so auf sein eigenes Leben gucken. Schau mal auf dein Leben als einer, der die Hände voll von Silber hat. So. Also ich stehe hier und denke an mich und denke, wow, das ist nicht weit von liebst du dich. Ne? Ich bin ja jemand, ich halte ganz schön Wert hier in den Händen. Die Frage ist jetzt, was? Und sind hier Talente gemeint, also so wie wir sie heute verstehen? Also ist hier Musikalität gemeint, die dir in die Wiege gelegt wurde? Ist das gemeint? Ist, oder deine sportliche Grundkonstitution und die hast du ausgebaut oder dein technisches Verständnis oder vielleicht tatsächlich Geld. Manche werden ja reich geboren, ne? Kannst du nachher auch was mitmachen. Oder Kreativität oder was auch immer. Deine Begabung, Fähigkeiten, Stärken irgendwie. Ist hier das gemeint, was du kannst oder vielleicht sogar was du hast? Und die Geschichte sagt, jetzt mach was draus. Ja, nimm Klavierunterricht. Oder Mädchen, du bist doch so begabt. So ein bisschen wie die Ärzte sagen, Junge. Ne? Also schau dir den Dieter an, der hat sogar ein Auto. So, also ist das die Geschichte so ein bisschen? Mach was aus dem, was dir gegeben ist. Lass das nicht so. Ich bin fast sicher, also man kann vielleicht sagen, möglicherweise ist das mit gemeint. Ich bin fast sicher, dass Jesus nicht ganz so oberflächlich dachte. Also Jesus denkt an das anbrechende Reich Gottes. Das weiß ich, weil der quasi immer daran denkt. Also das ist das große Thema vor allem seiner Geschichten, die er erzählt hat. Das Himmelreich, das Reich der Himmel, wie er es immer genannt hat. Du könntest auch sagen, gutes, heiles, gesundes Leben, das von Gott durchgesetzt wird. Bald. So, das Himmelreich. Und wir müssten die Geschichte am ehesten so verstehen, ich schreibe jetzt mal hier rein, dir ist Himmelreich anvertraut. Am besten so verstehen, du hast schon einen Teil Himmelreich in Händen. Und dazu gehören deine Fähigkeiten, das würde ich schon sagen. Dazu gehören wahrscheinlich auch deine Freunde, deine Kontakte. Dazu gehört deine Fähigkeit zu fühlen, die ist ganz schön verschieden bei uns. Dazu gehört dein Glaube, mit viel oder wenig Zweifel drin, egal. Dazu gehört deine Ahnung davon oder dein Wissen von der Liebe Gottes, dass Gott dich liebt oder überhaupt liebt. So. Dazu gehören deine Erfahrungen, die Gutes und nicht so Gutes mit dir gemacht haben, aber du hast sie irgendwie verarbeitet, du hast was daraus gelernt und das hat was mit dir gemacht. Das prägt deine Persönlichkeit, das gehört auch dazu. Deine Kirche gehört dazu, deine Arbeitsstelle gehört dazu, deine Träume gehört dazu, die Natur gehört dazu. Also ich will mal sagen, der ganze Reichtum deines Lebens, nicht nur einfach Begabung. Und ja, diese Geschichte behauptet, du hast da was in den Händen und das ist bedeutsam. Und man könnte vielleicht auch einfach sagen, du bist Geschöpf und der Schöpfer hat dich gemacht. Alleine das müsste dir schon sagen, du bist reich. Du bist was Besonderes. So. Sei dir dessen mal ein bisschen bewusst. Sei dir da ruhig mal ein bisschen bewusst. Die Geschichte, wie immer auch sie genau erzählt wurde, sagt euch auf jeden Fall dieses: Dieser Mann glaubt an seine Knechte und teilt mit ihnen, was ihm gehört. Bisschen wie der Schöpfer. Bisschen wie das Himmelreich und dir ist schon ein Teil. So, teilt mit ihnen, was ihnen gehört. Bei Matthäus in Abstufungen, deswegen haben die Exegeten den Verdacht, dass es bei Jesus keine gab. Aber wer will das schon ganz genau wissen? Auf jeden Fall verteilt er mit dir. Also Selbstvertrauen, ja. Selbstvertrauen ist angebracht. Nicht in dem Sinn, dass wir sagen, wir sind die Geilsten, wir retten die Welt. Am besten vertraue ich nur mir selbst. Das ist das, wo man sich wirklich darauf verlassen kann. Aber schon in dem Sinn, glaub ruhig mal, dass Gott einen Teil seiner selbst und des Reichtums dieser Welt dir anvertraut, in dich reingelegt hat. Glaub das ruhig mal. So, das Zweite, was auf jeden Fall auch in der Jesus-Version so war, dieser Mann ist eine Zeit lang weg. Warum jetzt auch immer. Der ist auf jeden Fall nicht da. Was bedeutet, die Knechte sollen allein verantwortlich mit dem Geld tun, was sie für sinnvoll halten. Ne? Also ich schreibe jetzt mal hier, frei zu handeln. Die sind frei zu handeln. Das sollen die. Also Gott hat dir einen Teil des Himmelreiches anvertraut. Jetzt hofft er quasi erwartungsvoll. Was machst du damit? Also wie machst du daraus Leben? Was Gutes, was Gesundes? Aber sie sollen das nicht nur, sie dürfen es auch. Also der kontrolliert aus dem Ausland nicht. Ne? Der ist wirklich weg. Die dürfen damit handeln. Und der Leistungsgedanke, dass sie daraus möglichst viel machen müssen, kommt eigentlich erst bei Lukas so richtig rein. Also mach möglichst viel daraus, dass du später auch möglichst viel Applaus kriegst. So. Also dieses je mehr, desto besser. So, weil beide Geschichten sagen, naja, auf die Bank bringen wäre okay gewesen. Zinsen, so, nicht viel, aber gut, so was, mach doch das. So. Also mach was aus dem, was dir anvertraut ist, heißt hier nicht, wer am besten performt, ist am Schluss auch der Beste. Sondern dir ist gutes, gesundes, heiles Leben anvertraut. Und natürlich nur ein Stück davon. Lebe so, dass es mehr wird. Und der eine verfünffacht es und verzehnfacht es und der Herr sagt, super. Und der nächste macht verfünffacht, ach super. So, nur gar nichts draus machen, schwierig. So, also, lebe so, dass es mehr wird. Was ist der da anvertraut? Ich versuche das nochmal zu übersetzen. Du bist geliebt, also liebe. Du fühlst eine gewisse Leichtigkeit, weil du glauben kannst, dass einer auf dich aufpasst, dann verströme die ein bisschen. Hilf anderen auch, diese Leichtigkeit zu fühlen. Oder du hast Schmerz erlebt und Trost erfahren, dann tröste. Wahrscheinlich bist du jemand, der das gut kann jetzt. Oder du hast geerbt, sei großzügig. Oder dir wurde vergeben, sei gnädig mit anderen. Oder du kannst Musik, dann mach Musik. Also diese Talente gehören da mit rein, aber sie sind nicht alles. Also nimm den gesamten Reichtum deines Daseins, deiner Persönlichkeit, schätze den Wert und mach was damit für den Traum Gottes von einer anderen Welt oder den Traum Jesu von einer anderen Welt. Und tu das ruhig mal selbstbewusst. Aber der Chef ist nicht da. Also da darfst du jetzt nicht draus machen, dass Gott eigentlich nicht da ist. Aber in der Geschichte, ne? Wir bleiben in der Geschichte. Ihr könnt den Chef jetzt nicht fragen, was soll ich genau investieren und wo. Nö, mach einfach mal. Du kannst den auch nicht fragen, was ist denn dein Plan für mein Leben? Nee, da ist dein Leben. Geh, so, mach was, du bist frei. Worauf hast du Lust? Was ist deine Idee? Du hältst doch da was in Händen. So, und der letzte Punkt. Und damit komme ich dann irgendwann auch noch mal ganz kurz zu dem Film. Hab keine Angst. Hab keine Angst. Leider hat diese Geschichte sehr wohl christlichen Leuten Angst gemacht. Vor allen Dingen die Matthäus-Version, die wir kennen. Weil der Mann ein harter Hund ist und weil am Ende einer schlecht dasteht. Ja? Sehr schlecht dasteht. So. Aber das Gemeinsame beider Geschichten ist, dass das Problem in der Angst dieses Mannes liegt. In beiden Geschichten sagt er nämlich, ich hatte Angst vor dir und deswegen habe ich es weggelegt oder sogar verbuddelt, was immerhin noch ein bisschen besser ist. Also der hat Angst zu investieren, weil das Risiko besteht, dass er dann das Geld verliert, aber vor allem, das ginge ja noch, weil er Angst hat, dann geht es mir schlecht meinem Herrn gegenüber. Ich habe Angst vor dem. Und diese Angst blockiert ihn. Und in der Geschichte scheint ja der Mann wirklich einer zu sein, vor dem man Angst haben muss. Wobei man könnte diesen Satz so ein bisschen sarkastisch hören, als er sagt, na gut, also wenn du das schon von mir weißt, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, dann hättest du es ja auf die Bank bringen können. Aber trotzdem, er wirkt nicht nett. Ne? Wichtig bei den Gleichnissen Jesu ist sowieso, nicht nur bei dem, dass man nicht zu schnell zum Beispiel aus diesen Mann mit Gott identifiziert. Das macht man am Ende dann schon irgendwie, aber das sollte man nicht zu schnell machen. Vor allem die Eigenschaften dieses Mannes nicht einfach auf Gott übertragen. Also die Geschichten funktionieren, ich versuche das mal hier, eher immer ein bisschen so. Mit dem Himmelreich ist es so, wie mit einem Mann, der aus Angst vor seinem Chef nicht investiert hat, obwohl er das sollte. Und zum Schluss konnte er nichts vorweisen. Sehr tragische Sache. Und so ähnlich ist es mit Gott. Aus Angst nicht investieren, was dir an Gutem gegeben ist, sehr tragische Sache. So, da wird aber nicht unbedingt die Eigenschaft mitgenommen, sondern die Pointe. Eigentlich ist das eine Geschichte, zugegeben, ich finde, sie macht es so mittelgut, gegen die Angst. Zumindest so, wie die beiden sie erzählen, erzeugt sie ein bisschen. Eigentlich ist es eine Geschichte gegen die Angst. Denn ich dachte so, wenn man die Geschichte so liest, verlieren ist ja gar keine Option. Ja? Es taucht ja hier niemand auf, der versucht hat und dann hat er alles verspielt und so, sondern man hat das Gefühl, nee, das funktioniert schon, wenn ihr investiert. Mach es nur bitte. Also, hab keine Angst. Investiere zuversichtlich. Wie sagt der Mann dann am Ende noch, in beiden Versionen, deswegen geht man davon auch aus, dass das auch in der Jesus-Version so war, mit wenigem warst du zuverlässig. Ne? Das passt natürlich null zur Matthäus-Version, hat er trotzdem drin gelassen, Vorräte von Millionen und dann mit wenigem war es ja gut. Aber im Grunde liegt da ein bisschen was drin in diesem Wenigen, was Entspannendes. So, du lebst, du hast das Himmelreich in Händen, das ist nicht wenig. Aber auf eine andere Weise hast du nicht viel zu verlieren. Sei mal entspannt, mach mal was draus, versuch mal. So, hab keine Angst, dass du Fehler machst. Hab keine Angst, dass eine Idee, die du hast, nicht zündet. Hab keine Angst, dass du es nicht gut genug machen wirst. Das kann alles passieren, aber so what? Investiere. Hab überhaupt weniger Angst, dass du mit deinem Leben nicht ausreichst. Lass mal himmelreich leben, aber mit weniger Angst. Lass mal lieben, ohne Angst, dass wir das dann zu wenig tun. Wir hätten mehr lieben müssen. Lass mal Hilfe anbieten, ohne die Sorge, dass unsere Hilfe vielleicht nicht ausreicht. Lass mal Kirche bauen, ohne den Druck, dass das supergeil werden muss. Lass mal Politik machen, ohne dass wir alle Antworten haben. Lass mal mit dem Studium anfangen, ohne Angst, vielleicht zu doof dafür zu sein. Versuch mal. Investier mal. So, er hier sagt, ich habe ihn ja gar nicht da hingeschrieben, also Sensei sagt, weißt du, was Freiheit ist? Keine Angst wie Tom fucking Cruise. Ich mag diesen Sensei. Um ihn herum brennt die Luft und er denkt Ocean Waves. So. Und er tut, was er kann. Er tut, was er kann. One battle after another. Das ist ja schon auch irgendwie eine Lebensbeschreibung. Ne? Nicht, dass alles nur Schlachten sind, aber nach dem Motto, eine nach der anderen. So gehe ich jetzt mal in die Zukunft. Ich tue, was ich kann, ohne Angst. Aber mit dem Glauben, dass du Himmelreich in Händen hast. Dass du was hast und dass du was kannst und dass das bedeutsam ist. Und dass du auch ruhig ein bisschen vertrauen kannst. Einfach, weil dieser Mann hier das auch tut. Auf dich vertrauen.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst, und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.